Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alex und zusammen mit meinen Gästen werden wir uns einen Überblick über das Thema EU-Mittel geförderte Projekte in Chemnitz verschaffen. Ihr habt sie sicher schon einmal gesehen, diese Schilder oder Hinweise auf Tafeln, auf denen zu lesen ist, finanziert mit Mitteln der EU. Das wirft natürlich die Frage auf, was alles gefördert wird und wie das Ganze funktioniert. Doch zunächst einmal wollen wir einen Blick auf die Grundlagen der Förderung werfen. Die EU-Förderprogramme fallen in die Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Wer sich informieren möchte, findet auf der Webseite der Kommission eine Aufstellung mit 6 Rubriken und über 40 Unterpunkten. Da es uns um Projekte in Chemnitz geht, werden wir in der zweiten Rubrik mit dem Namen Zusammenhalt und Werte fündig. Hier finden wir den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den EFRE. Dieser hat zum Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Unterschieden und Ungleichgewichten sowohl zwischen den Regionen als auch in den Regionen entgegenzuwirken. Chemnitz betreffend bedeutet das also, dass der Fonds hilft, zu Leipzig und Dresden aufzuschließen, und in der Stadt selbst soll er dazu beitragen, die soziale Schere weiter zu schließen. Generell soll der EFRE wirtschaftlich helfen, indem kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt werden. Die Anker hierbei sind Innovation, Digitalisierung und digitale Konnektivität. Durch eine gezielte Unterstützung in diesen Bereichen soll die Region wettbewerbsfähiger und intelligenter werden. Beim EFRE geht es aber auch um Umweltaspekte, um Klima- und Krisenfestigkeit. Der EFRE wird also genutzt, um Regionen resilienter gegen Krisen zu machen. Auf der sozialen Ebene geht es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze, um Inklusion, um eine gleiche Gesundheitsversorgung für alle, ergänzt durch die Förderung von Kultur und nachhaltigem Tourismus. Der EFRE ist also von größter Bedeutung bei der Unterstützung der regionalpolitischen Strategien der Länder. Aber wie sieht das konkret in Zahlen aus? Deutschland erhält in der aktuellen Förderperiode 2021 bis 2027 aus dem EFRE knapp 11 Milliarden Euro. Das entspricht rund einem 20stel des Gesamtbudgets von 226,05 Milliarden Euro. Neben all den Bestrebungen zur regionalen Entwicklung und kleinen Projekten gibt es ein sehr großes anstehendes Event: die Kulturhauptstadt 2025. Die erfolgreiche Bewerbung erfolgte über das sogenannte Bidbook. Darin werden die geplanten Veranstaltungen und Projekte beschrieben, die im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 stattfinden sollen. Um uns das Konzept hinter der Kulturhauptstadt 2025 näher zu bringen, begrüße ich meine Gäste.
Mein Name ist Julia Pannert, arbeite jetzt seit ein paar Monaten hier in der Kulturhauptstadt GmbH. Ich habe auch in Chemnitz studiert, ich habe auch Europastudien studiert, der sozialwissenschaftlichen Ausrichtung, und habe dann nach dem Abschluss in Kinder- und Jugendprojekten gearbeitet und bin deswegen auch hier in der Kulturhauptstadt, weil ich mich um die Entwicklung eines Kinder- und Jugendprogramms mit kümmere, in einem sogenannten Team Generation.
Genau, und ich bin Pascal Anselmi, bin jetzt schon fast über ein Jahr mit im Team, habe auch in Chemnitz studiert, im Bachelor erst Medien und Kommunikation und im Master dann in der Germanistik im Bereich der Literaturwissenschaften mich ein bisschen umgetrieben.
Meine erste Frage wäre, worauf liegt der Fokus von diesem Bidbook bzw. von dieser ganzen Institution Kulturhauptstadt 2025?
Das große Thema des Bidbooks ist Sie da ansehen, und ich mag den Slogan so gerne, weil der in zwei Richtungen funktioniert. Also Chemnitz als die ungesehene Stadt mitten im Herzen von Europa, aber gleichzeitig auch den Auftrag an die Kulturhauptstadt, an die Akteure und Partner der Kulturhauptstadt, das Ungesehene in Chemnitz sichtbar zu machen. Und da sind wir jetzt nicht nur bei diesen offensichtlichen Geschichten, dass Menschen wahrscheinlich diese Stadt noch nicht oft genug besucht haben und deswegen auch einfach ein Spaziergang durch diese Stadt für viele Besucherinnen und Besucher neu wäre, sondern auch die Geschichten in dieser Stadt herauszukitzeln, die da sind. Und da gehen wir retrospektiv natürlich, also was gibt es für interessante Geschichten aus der Zeit des Sozialismus, aber auch davor, aber wollen auch aktiv in die Breite der Gesellschaft aktuell gehen. Welche Geschichten kann man denn im lokalen Gartenverein finden zum Beispiel? Aber es soll ja nicht nur auf Chemnitz beschränkt sein, sondern wollen auch in die Region gehen, weil ganz bewusst hat ja nicht, wenn man das Bidbook gut gelesen hat und gut die Verleihung mitbekommen hat, hat ja nicht nur Chemnitz den Preis gewonnen, Europäische Kulturhauptstadt, sondern es ist explizit auch die Kulturregion mit Chemnitz zusammen, die diese Kulturhauptstadt gewonnen hat. Deswegen geht es darum, auch die Kulturregion zu entdecken.
Genau, und in diesem Bidbook steht ein Programm drin, das sich tiefer mit diesem See the Unseen-Motto beschäftigt. Also das ganze Kulturprogramm muss Kriterien entsprechen, die das Ungesehene sichtbar machen. Das sind unsere sogenannten 5 Cs. Das sind genau 5 Kriterien. Zum einen eben Europa sichtbar machen, see Europe. Dann see the maker in yourself, also sehe den Macher oder erkenne den Macher in dir selbst. Erkenne auch den Macher in anderen und erkenne den Raum für Macherinnen in Chemnitz. Also das sind diese 5 Kriterien, und die so ein bisschen aufdecken sollen, in welchen Dimensionen oder in welchen Linien man eigentlich das Ungesehene sehen kann, um in die Tiefe zu gehen.
Da habt ihr jetzt einen guten Punkt angesprochen, und zwar diese Kultur des Machens in Chemnitz. Das scheint auch ein ganz großer, wichtiger Aspekt zu sein im Programm. Könnt ihr den nochmal so ein bisschen erläutern? Weil ich kann mir vorstellen, nicht jeder ist ein Macher, aber viele könnten ja dann zum Mitmachen motiviert werden. Wie sieht das aus?
Naja, die Kultur des Machens ist auch das hat wiederum verschiedene Aspekte. Also natürlich bricht man das immer auf so einen Slogan des Machens, der Macherin herunter. Aber es ist sehr breit gefasst. Zum Beispiel Chemnitz hat keine Kunsthochschule, offensichtlich. Das heißt, alle Menschen, die in Chemnitz künstlerisch tätig sind entweder zugereist oder haben die Stadt verlassen, sich ausgebildet und sind wiedergekommen, oder haben es, wo ein großer Fokus in unserem Programm ist, sich die Sachen selber beigebracht, sind Autodidakten und sind so quasi zu einer künstlerischen Praxis gekommen, ohne den klassischen akademischen Werdegang. Gab es ja jetzt auch vor kurzem diese Ausstellung in der Kunstsammlung, aber das kann auch ganz pragmatisch auf der Ebene, du kennst ja bestimmt auch die Konzertszene oder die Veranstaltungsszene in Chemnitz, viele von diesen Clubs sind Autodidakten und fangen einfach an und machen einfach mal los, sagt man ja auch so schön hier, bevor man sich jetzt erstmal die 8000 Bücher wälzt und 8000 Anträge schreibt. Das müssen wir auch manchmal ein bisschen reinbekommen, dass auch manchmal ein Antrag geschrieben werden muss. Aber zumindest für mich macht das aus, dass Chemnitz oder die Leute, die Kultur und Kunst machen in Chemnitz, erstmal loslegen und erstmal zu machen anzufangen.
Genau, und vielleicht auch diesen Begriff, was wird eigentlich gemacht, das wird auch relativ breit gesehen. Also es geht hier natürlich um Kunst, wie Pascal gerade eben schon genannt hat, aber es geht auch über das gemeinsame Machen oder das überhaupt, das handwerklich irgendwas herzustellen. Oder, also es kann wirklich ganz einfach sein, ne? Hauptsache man macht was, man erkennt, dass man selbstwirksam ist, man erkennt, dass man selbst etwas kreieren kann und das vielleicht auch teilen kann mit anderen Menschen. Also das ist so ein bisschen die Idee auch dahinter.
Und man hat ja viel auch gehört, gerade auch im Rahmen der Bewerbung und auch als Chemnitz den Preis, den Titel gewonnen hat. Chemnitz ist doch gar keine Kunststadt, ist doch gar keine Kulturstadt, hier gibt es doch gar keine Kultur, hier gibt es doch gar keine Kunst. Das ist doch eher was für Dresden oder Leipzig. Und das stimmt so nicht, weil der Begriff, den wir da ansetzen, ist nicht das passive Konsumieren von Kunst, sondern es geht um das Aktivwerden, um das Machen. Auch wenn man im Gartenverein ist und einen Kuchen backt, ist das Kultur. Auch wenn man in seiner Garage sein Auto pflegt und rumschraubt, ist das Kultur. Und das am besten in Gemeinschaft. Und diese Tüftlerinnen, Tüftler, diese Leute, die sich aus so einer Passivität heraus bewegen, die sind diese Kulturhauptstadt. Und dann gibt es halt auch noch ein bisschen Kultur und Hochkultur und Kunst, aber in erster Linie geht es um die Leute.
Wie du schon angesprochen hast, Chemnitz ist eher untypisch und dafür nicht bekannt, aber ich glaube, das hängt auch mehr mit dem Image der Stadt zusammen, wie dann auch von außen auf die Stadt gesehen wird. Und das Bitbook und die Kulturhauptstadt 2025 sind ja auch so ein bisschen Reaktion auf Umbrüche, die es gibt, die es gab. Es gab viele Phasen von Polarisation und Spaltung, ob das jetzt die Umbenennung ist, ob das damals der Rückgang der Industrie war oder die Zeiten der Wende oder wie auch diese Ausschreitungen und Demonstrationen, die ja doch recht polarisiert haben. Aber das waren ja dann meistens nur die wenigen, die dann durch die Medien sichtbar waren. Und mit dem Konzept von der Kulturhauptstadt 2025 will man ja mehr die große stille Mitte ansprechen und die auf die Bühne holen, ans Tageslicht und da Verbindungen schaffen. Was beim Lesen des Bitbooks noch rauskam, ist, dass versucht werden soll, die Menschen aus ihren Blasen zu holen und aktives Miteinander machen, aufeinander zugehen, zusammen etwas machen, zusammen etwas erleben und dadurch natürlich verbindende Erinnerungen schaffen. Meine nächste Frage wäre, wie wurden diese Projekte ausgewählt? Gab es da bestimmte Kontingente, wo man gesagt hat, ja, wir wollen etwas mit Kunst machen, da brauchen wir 3-4 Sachen und dann wollen wir was im sozialen Bereich. Wie kamen diese ganzen Projekte und Ideen mit hinein?
Wir haben ja das große Glück, dass wir erst nach dem Schreiben des Bitbooks in der Auswahl der Projekte hinzukamen und wir gar nicht so den großen Einblick haben, wie diese Projekte zusammen gewählt wurden. Unsere Aufgabe ist jetzt tatsächlich, diese Projekte erstmal umzusetzen. Natürlich kommen noch Projekte mit in das Programm rein. Also vielleicht kann man ja jetzt schon diesen kleinen Spoiler, es wurde ja auch schon hier und da gesagt, es wird nochmal eine Runde Open Calls geben im Herbst diesen Jahres. Darüber können wir sprechen, wie da Projekte reinkommen und nach welchen Maßstäben, weil das Programm oder das Bitbook, was wir jetzt haben, ist ja auf dem Stand geschrieben von 2020. Und wie du auch schon gesagt hattest, oder wie jeder auch das miterlebt hat, ist seit dem Herbst 2022 ein bisschen was passiert in der Welt. Und das ist ein bisschen doof, wenn wir jetzt ein Programm machen in 2025, was auf dem Stand von 2020 ist. Deswegen öffnen wir das nochmal und holen nochmal neue Projekte über die Open Calls rein. Aber auch die Projekte, die jetzt schon im Bitbook sind, bleiben natürlich nicht auf dem Stand stehen. Es ist eher eine Ideensammlung. Und wir befinden uns gerade mit allen Projektpartnern in einem Projektentwicklungsprozess, wo wir nochmal an diesen ganzen Ideen feilen, nochmal nachschärfen und uns nochmal ein halbes, dreiviertel bis ein ganzes Jahr Zeit nehmen, um diese ganzen Projekte zu finalisieren, dass wir dann auch wirklich das bestmögliche Programm für 2025 dann haben.
Trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Kategorisierung, aber wir haben Programmlinien innerhalb dieses Narrativs, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, in dem wir thematisch die Projekte einordnen. Genau, das sind die vier Programmlinien: Eastern State of Mind, Generous Neighbors, Makers Square und It's Moving. Da fallen so die Projekte so ein bisschen rein und wurden die schon so ein bisschen ausgewählt. Zum Beispiel Eastern State of Mind, das ist die Programmlinie, in der es vor allem auch um diese europäische MacherInnen-Identität geht. Da sollen eben vor allem auch geschaut werden, was verbindet uns eigentlich mit unseren Nachbarn östlicherseits. Also ich sage immer ungern nur osteuropäisch, aber was sind die Einflüsse, die geschichtlichen Einflüsse mit der Verbundenheit, die wir hatten mit den Ländern oder haben immer noch? Was sind die Einflüsse auf unseren Alltag? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind gemeinsame Geschichten? Was sind gemeinsame Zukunftsvisionen vielleicht auch? Genau das soll in dieser Programmlinie ein bisschen erforscht werden. Da haben wir ein großes Flagship-Projekt, das nennt sich 3000 Garagen. Da sollen 3000 Garagen in Chemnitz geöffnet werden, in der sozusagen diese Macherinnen-Identität dieses erprobt werden soll und zur Schau getragen werden soll.
Ich kann bei den Garagen noch sagen, da ist das Programm auch in der Entwicklung. Wir hatten jetzt vor 2 Monaten, 1 Monat, Zeit vergeht zu schnell, jetzt ein bisschen Überblick, hatten wir eine Studierende aus München in die Stadt eingeladen, hat sich das Programmteam um das Flagship-Projekt 3000 Garagen diese Studierenden eingeladen, um erstmal ein Garagen-Mapping zu machen. Weil, ich weiß nicht, ich schätze mal, wie viele Garagen es in Chemnitz gibt.
Keine Ahnung, 1/4 Million Einwohner, haben wir mal jeder fünfte, 50.000.
Also wir reden von diesen Garagenkomplexen, nicht Garagen, die an Häuser angeschlossen sind und Tiefgaragen. Und schon von diesen DDR-Ostgaragenkomplexen.
Diese Reihen?
Genau.
Tausende?
Genau, allein das sind 30.000.
Allein das sind 30.000?
Genau.
Und das ist ja dann ganz viel ungenutzter Platz, den man dann wieder...
Nee, der Platz ist tatsächlich sehr gut genutzt. Der wird von Leuten, die schrauben da, die werkeln da, die haben teilweise Sachen eingelagert, die haben ihre Autos. Und die Studierenden sind ausgeströmt und haben sich erstmal diese Garagen angeschaut. Natürlich immer in Absprache mit den Leuten vor Ort, weil so eine Garage ist halt auch ein sehr privater Raum. Also wir werden jetzt hier nicht, um Gottes Willen, diese Garagen aufreißen und schaut her, macht euer Innerstes offen, sondern das soll auch mit den Leuten, denen diese Garagen gehört, zusammen entwickelt werden. Und dass sie von sich heraus zeigen, was in ihren Garagen ist, wenn sie das wollen.
Also sozusagen die Garage auch als verbindendes Element. Ne? Also Garagenkomplexe, wie es sie hier gibt, die sind halt sehr DDR-typisch, aber die gibt es eben auch in Polen, in Tschechien und in anderen Ländern. Und das ist so eine Gemeinsamkeit, der man sozusagen künstlerisch, spielerisch mal eingehen möchte.
Das war auch interessant. Wir hatten jetzt vor kurzem das Team aus Gorizia und Gorizia zu Gast. Das ist die zweite Kulturhauptstadt in 2025 in Slowenien. Und Italien dieses Mal ist erstmals, dass 2 Länder sich eine Kulturhauptstadt teilen. Liegt so ein bisschen in der Geografie der Stadt begründet, ist so ein bisschen auf der Grenze entwickelt. Könnte eine Abhandlung über diese tolle Stadt halten. Ich war schon da zu Gast. Es ist großartig. Jeder sollte 25 dahin reisen. Und das Team war hier zu Gast und denen haben wir auch die Programmlinie vorgestellt. Und als wir von diesen Garagen erzählt haben, gingen da die Augen auf, weil da direkt der Connection-Punkt war, wo sie sagt, Moment, wir haben diese Garagen auch und wir haben auch diese Geschichten und diesen Bezug zu diesen Garagen. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, was diese Garagen überhaupt bedeuten. Aber auf einmal gingen bei dem anderen Team die Herzen und die Ideen auf. Und das war, glaube ich, so ein gutes Beispiel dafür, wie das so ein verbindendes Element sein kann bei einem Thema, wo man jetzt gar nicht auf den ersten Blick sagen würde, okay, das ist das, was jetzt irgendwie die ehemaligen postsowjetischen, postsozialistischen Länder miteinander verbindet. Slowenien ist ja noch ein bisschen anders, ja, ehemaliges Jugoslawien. Aber auch da ist diese Verbindungslinie schon gezogen. Und das ist, finde ich, immer sehr spannend, wenn dann diese Gemeinsamkeiten sich rauskristallisieren an Punkten, die man gar nicht so erwartet. Also ich hatte jetzt vor dem Bitbook, vor der Bewerbungsphase auch die Bereiche nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Also wäre das dann ein gutes Beispiel für diese Umwidmung von Orten, die eigentlich für was anderes gedacht sind und anstatt da jetzt Sachen einzulagern, die einstauben, wird das dann zu so einer Art halboffenen Begegnungsstätte für die Bürgerinnen und Bürger?
Nee, ich würde jetzt gar nicht sagen für eine Umwidmung. Also die Leute müssen jetzt keine Angst haben, dass sie ihre Garagen verlieren, um Gottes Willen. Also das wollen wir um Gottes Willen nicht tun und die Leute sollen auch nicht was anderes machen, als was sie sowieso schon machen. Das geht eher darum, sichtbarer zu machen oder herauszukitzeln, was da die Essenz, was in diesen Garagen passiert und das eher so auf das Tableau zu ziehen, dass diese Gemeinsamkeiten, die wir jetzt schon im Arbeiten an diesen Themen entwickelt haben, die noch mehr herauszuarbeiten. Aber die Leute müssen jetzt nicht müssen keine Angst um ihre Garagen haben.
Genau, genau. Ich glaube, es geht eher mehr darum, sich zu öffnen und einen Dialog zu starten. Ne? Also auch ein bisschen zu zeigen, so, hey, was mache ich eigentlich hier? Und ich kann auch was schaffen in meiner Garage und ich mache auch hier was und ich zeige mal, was ich hier so täglich tue. So. Und ob es da nämlich auch Gemeinsamkeiten gibt, vielleicht mit Nachbarn und damit mit Gästen. Das ist die Idee, ne? Also den Dialog zu starten.
Gab es irgendwelche besonders ungewöhnlichen Ideen? Also das mit den Garagen scheint ja auch jetzt ein Konzept zu sein, was irgendwie viele kennen, aber nicht auf dem Schirm hatten. Gibt es da noch was das toppen kann?
Naja, wir lesen seit über einem Jahr, 2 Jahren dieses Bitbook fast täglich, entdecken auch täglich neue Aspekte. Das ist Wahnsinn, wie reich dieses Buch gestaltet wurde. Und waren auch schon im Gespräch. Also irgendwie mittlerweile ist man schon so an diese Projekte gewöhnt, dass die schon gar nicht mehr so ungewöhnlich erscheinen. Aber natürlich ist jedes Projekt für sich ungewöhnlich. Keine Ahnung, wenn man davon den Flagships erstmal ausgeht, hat diese ganze Garagen anzugehen, das Thema, dann diese 4000 Apfelbäume, die gepflanzt, schon teilweise gepflanzt werden, was so ein bisschen an die Eichen von Beuys erinnert, aber dann in Chemnitz mit Apfelbäumen. Aber auch die Mega-Hubs, die gegründet werden sollen in der Region, wo man alte verlassene Orte wieder neu belebt und da tatsächlich den Macherinnengeist ja ganz aktiv wiederbelebt, indem aus den alten Werkstätten wieder neue Werkstätten werden. Und der Purple Path, der durch die Region sich zieht und wo ich glaube, mittlerweile über 30 Gemeinden, das ist enorm, wie das wächst, sich daran beteiligen und da ein Kunstparcours, kann man es schon fast nennen, ja. Sich durch das komplette Erzgebirge schlängelt. Also das ist eine Gigantomie, fast gar nicht mehr zu überbieten. Also man weiß gar nicht, welches Flagship da noch größer als das andere ist. Also das finde ich schon ungewöhnlich und bin auch gespannt, wie sich das dann in den nächsten Jahren entfaltet, weil diese Geschwindigkeit, die das hier aufnimmt, man sieht außen tatsächlich gerade nicht so viel, aber innen drinnen am dran arbeiten, ist es enorm, wie diese Schritte hier sich voran bewegen.
Ja, im Prinzip ist ja auch ein bisschen so das große Ziel, Ungewöhnliches für Chemnitz durch das Programm überhaupt reinzuholen. Also das ist ja auch unsere Arbeit hier, dass man für Chemnitz ungewöhnliche Projekte auch mal holt, die aber auch nicht gleichzeitig, also nicht wie so ein UFO einfach nur reinkommen, sondern die schon auch was mit Chemnitz und der Region zu tun haben. Aber wir wollen sozusagen dieses See the Unseen erleben, also neue ungewöhnliche Perspektiven einbringen, Menschen zum Umdenken motivieren, neue Sachen ausprobieren, Ungewöhnliches als was Positives sehen.
Genau, man muss nicht unbedingt prinzipiell was neu machen, sondern manchmal reicht es, wenn man den Blickwinkel so ein bisschen nach links verschiebt oder nach rechts verschiebt oder nach oben oder nach unten und dann kann man auch nochmal auf die Stadt aus einem anderen Winkel schauen und dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
Genau, und halt eben den Dialog schaffen, ne? Vielleicht auch durch das Ungewöhnliche, durch das, was wir nicht so kennen, was vielleicht ungesehen war, dadurch einen Dialog zu starten.
Was ist europäisch an der Kulturhauptstadt 2025? Also was ist dieses verbindende Glied von der Region, von hier rüber nach Brüssel? Sind das die Werte? Sind das bestimmte Konzepte?
Also nach Brüssel konkret, wir werden ja auch gemonitort von der EU. Wir müssen also einen Bericht alle 2-3 Jahre schreiben, ob die Gelder auch gut verwendet werden. Ich glaube, das ist der einzige Bezug so richtig zu Brüssel direkt, dass wir ab und zu mal Bericht leisten müssen, dass wir die Arbeit hier auch gut tun. Aber für die Leute und Programmpartner ist der Weg eigentlich nicht nach Brüssel, sondern nach Europa. Und von Chemnitz aus gesehen ist Europa, kannst du in jede Richtung gehen, bis in Europa. Und darum geht es ein Stück weit. Wir hatten ja vorhin schon, dass das Programm in die Region wirkt, aber ja bewusst die Leute, beziehungsweise auch die Programmpartner jetzt in der Entwicklung nach Europa bringt. Eigentlich sollte jedes Projekt einen europäischen Partner haben, mit dem diese Projekte zusammen erstellt werden, um so eine europäische Perspektive reinzubringen. Auf der anderen Ebene soll ja aber auch Europa nach Chemnitz kommen. Zum einen inhaltlich. Also es geht nicht darum zu betonen, wie wichtig der Rote Turm in Chemnitz ist, sondern warum der Rote Turm innerhalb von Europa sich in eine größere Linie einordnet und das auch nicht so gestreamlined ist, wie du es ja schon beschrieben hast, weil ja auch Europa und auch gerade da steht ja Chemnitz auch mustergültig dafür, eine Geschichte der Brüche ist und auch der verschiedenen Gleichzeitigkeiten, würde ich es mal nennen. Und das ist so ein inhaltlicher Fokus, den es reinbringt. Aber auch natürlich die Leute, die nach Chemnitz kommen werden, die werden viele Leute aus Europa in diese Stadt kommen und die werden auch viele Leute an diesem Programm mitarbeiten aus Europa. Und dadurch ergibt sich automatisch eine europäische Dimension. Plus, diese Themen werden ja nicht, wie Julia schon gemeint hatte, das sind ja keine UFOs, die hier landen. Also wir laden jetzt hier nicht Leute aus London ein und sagen, mach mal hier ein Programm für Chemnitz, sondern das sind dezidiert Chemnitzerinnen und Chemnitzer, die an diesem Programm mitarbeiten. Also fast alle Partner aus dem Bitbook sind Chemnitzer. Unser Team besteht zu großem Teil aus Leuten aus Chemnitz und der Region und auch bei den Open Calls. Die Mikroprojekte sind ja auch zum Beispiel ein Teil unseres Programms, aber auch dieses ganze Programm wird quasi von Chemnitzerinnen und Chemnitzern getragen. Und so gibt es eigentlich gar nicht den großen Pfahl von oben, so hier wird euch Europa eingeprügelt, sondern hier, das ist Europa, da könnt ihr mitmachen. Ihr macht Europa.
Genau, und das Ganze eben auch als Chance gesehen, ne? Vor allem auch so für die Projektpartner hier, dass man sagt, ja, wie kann man vielleicht aber trotzdem auch zukünftig, auch nach 2025, europäische Projekte machen? Wie kann man zum Beispiel in der EU auch Gelder beantragen für eigene Projekte? Das vielleicht auch nochmal als Verbindung zur EU. Aber auch, wie kann man europäische Netzwerke nutzen, die es gibt, in die wir uns nur integrieren müssen? Genau, und dieses europäische, internationale Zusammenarbeiten vielleicht auch einfach nochmal nach Chemnitz reinholen oder sichtbar machen und zugänglich machen für die Projektpartner. Das ist auch die Idee.
Dann habe ich noch im Bitbook gelesen, es würde jetzt bei mir unter die üblichen Verdächtigen fallen. Und zwar soll es wieder Musikveranstaltungen geben, das Hut-Festival mit Straßenkünstlern und die nächste E-Book steht wohl auch wieder an. Also die Industriebrachenumgestaltung, wo dann alte Ruinen durch künstlerische Projekte neu belebt werden, die dann von den Besuchern erfahren werden können. Gibt es noch ähnliche Veranstaltungen mit, ich sag mal, Wiedererkennungswert, wo man sagt, ach ja, das gab's schon mal, sowas wie der Parksommer oder ähnliches?
Ja, im Programm finden sich schon so ein paar Projekte, die mit so einem Wiedererkennungswert, ne? Also du hast es gerade angesprochen, das Hut-Festival zum Beispiel, E-Book, aber auch die Begehungen. Das sind Formate, die es schon gibt, aber wir befinden uns jetzt gerade, wie der Pascal vorhin schon gesagt hat, in so einer Art auch Projektentwicklungsprozess. Also da gibt es genau diese Chance, die ich gerade versucht habe zu erklären. Wir wollen auch diesen Projekten diese Chance geben, sich dann nochmal in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Das heißt, diese Projekte, die werden bestehen bleiben, aber sich nochmal anders präsentieren, vor allem im Jahr 2025. Das ist schon die Idee.
Genau, zum Beispiel machen da jetzt die Begehung dieses Jahr schon mal einen großen Schritt, indem sie in die Region gehen und nicht nur in Anführungsstrichen in Chemnitz wirken, sondern bewusst sich für einen Ort außerhalb von Chemnitz entschieden haben, in Thalheim und da ein Freibad zum Beispiel wieder zu einem Kunstort oder ein Ort der Kunst werden lassen. Das ist ein Beispiel für eine Änderung. Aber wie gesagt, da sind wir gerade in diesem Prozess und ich bin gespannt, weil ich glaube, viele dieser, wie du sagtest, üblichen Verdächtigen wird man dann in 25, man wird sie noch wiedererkennen, aber sie werden, ja, ich bin gespannt, wie sie aussehen werden. Ja.
Wo seht ihr denn noch Bedarf an Vorschlägen? Also gibt es Themenfelder, die eurer Meinung nach noch nicht abgedeckt sind?
Ich glaube, Julia, da kommst du ganz gut ins Spiel.
Genau, genau. Also wie Pascal vorhin auch schon so erwähnt hat, ne, das Programm wurde ja auch 2020 geschrieben und wir sind jetzt gerade eben dabei, auch aufzudecken, was sind noch aktuelle Themen, die da noch rein müssen, welche Chancen können wir da noch nutzen. Und was sich da zum Beispiel gezeigt hat oder warum es jetzt mein Team, Team Generation gibt, wir möchten noch ein Programm für Kinder, Jugendliche und Senioren entwickeln. Das ist quasi unsere große Aufgabe und da hauptsächlich auch so ein bisschen intergenerationelle Verschränkungen zu schaffen, denn es hat sich ja jetzt gezeigt, dass Chemnitz die älteste Stadt Europas ist, demografisch gesehen. Und wenn man das als Chance sieht, ne, also wir können wirklich auch, ich kann es jetzt mal ganz überspitzt sagen, die coolste Kulturhauptstadt für Senioren werden, ever. Und da ist jetzt sozusagen die Idee, das nochmal ein bisschen zu fokussieren, mal da noch zu schauen, was könnten da schöne Projekte entstehen, die eben auch den Menschen eine Stimme geben und die noch mit ins Programm reinholen. Genau, großer Fokus auf Beteiligungsprozesse. Das ist zum Beispiel ein Bedarf, den wir gesehen haben, den wir nutzen möchten.
Genau. Und die anderen Bedarfe dann nochmal mit dem Verweis auf den Herbst. Da kündigen wir unsere Open Calls an, wo es dann thematisch aufgegliedert dann im Laufe des nächsten Jahres dann nochmal diese Aufrufe gibt, wo man dann nochmal Themen und konkrete Projekte nochmal einreichen kann.
Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch und freue ich mich auf 2025.
Ja, wir bedanken uns auch.
Wir uns auch.
Ich hoffe, wir konnten euch einen spannenden Ein- und Ausblick geben zu EU-geförderten Projekten in Chemnitz. Vielen Dank.